Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins-Rugby mit einem großen Wochenende in der Rugby-Geschichte der französischen. Nicht nur, dass die spektakuläre WM in Frankreich mit dem Finale zwischen Neuseeland und Südafrika zu Ende gegangen ist, wir haben auch endlich die Top 14 zurück. Und hier, um mit uns darüber zu reden, wie neuerdings jede Woche, Oscar, schöne Grüße nach Brief.
Hallihallo Marc, wie geht's dir? Ja, Grüße nach Berlin. Es war das WM-Finale. Wo hast du es gesehen? Wie hat es dir gefallen?
Ich habe es tatsächlich auf der heimischen Couch gesehen. Fange ja dem nächsten neuen Job an und habe den Tag davor auf der Autorennstrecke verbracht und dachte, naja, also ich gehe früh ins Bett, schaue Rugby und ich muss aber auch dazu sagen, in aller Fairness, dass Neuseeland, Südafrika, so spektakulär, wie es auf dem Papier klingt, und da kommen wir wieder mal auf mein generelles Problem mit internationalem Rugby zurück, mich nicht hundertprozentig gecatcht hat. Da fehlt mir irgendwo die persönliche Verbindung.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ging mir ähnlich. Ich war ja auf der Heimreise 7 Stunden aus Spanien zurück mit einem Zwischenstopp in Carcassonne bei einem befreundeten Mitspieler. Und mir ging es ähnlich. Auf der heimischen Couch gesessen, das Spiel gesehen und im Endeffekt nur gedacht, war ein WM-Finale. Aber jetzt wirklich hat es mich irgendwie auch nicht aus dem Sofa gerissen. War dann doch mehr so, ein bisschen Anti-Rugby von Südafrika. Dreimal habe ich mir gedacht, hätte auch eine rote Karte geben können. Von daher irgendwie aus meiner Sicht auch dieses große, zumindest spielerische Rugby-Fest ausgeblieben. Ich gratuliere natürlich den Südafrikanern, wobei ich mich wahrscheinlich dann doch ein bisschen mehr gefreut hätte, die Franzosen auf dem Feld zu sehen.
Ja, in jedem Fall. Ich glaube, das wäre noch so der Punkt für mich gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, das ist dann nochmal so eine Sache, was mich mehr gereizt hätte. Argentinien hätte mich auch nochmal ein Stück mehr gereizt. Einfach, weil es ein Team ist, das wir noch nicht an dieser Stelle gesehen haben. Und es ist natürlich schon so, dass seit der WM 1995 sich kein neues Team mehr für das Finale qualifiziert hat. Seitdem gab es nur Neuseeland, Frankreich, England, Australien, Südafrika. Und es wäre natürlich schon schön gewesen, ein Land zu sehen, was noch nicht auf diese Schwelle noch nicht überschritten hat. Vielleicht auch nicht unbedingt aus der in Anführungszeichen englischsprachigen Sphäre kommt. Hätte ich schon irgendwo schön gefunden.
Vor allen Dingen man ja auch einfach mal so ganz klar sagen muss, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn man schon keine Heim-WM gewinnt, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir das nächste Mal eine Chance, beziehungsweise die Franzosen eine Chance dazu haben. Aber gut, ja, jetzt ist ja vorbei, die WM. Das Einzige, was uns bleibt, sind die ein oder anderen, die bei der WM waren und jetzt zu Top 14 kommen. Wer waren denn für dich so die WM-Spieler, auf die wir uns jetzt in Frankreich freuen können?
Ich denke, für mich die spannendste oder potenziell spektakulärste Neuverpflichtung ist Sammy Randrandra. In Lyon, die ja ohnehin einen Spielstil pflegen, der durchaus tendenziell eher auf die spektakuläre Art und Weise abzielt, gerade in Kombination mit Davide Nyashvili und Monti Ioane. Das kann schon sehr spannend werden. Vincent Rattez haben sie auch noch, der nicht bei der WM war. Sein letztes Länderspiel für Frankreich ja schon ein paar Jahre her, aber der aus meiner Perspektive immer noch ein sehr unterschätzter Hintermannschaftsspieler ist, beziehungsweise Flügel 15. Ich glaube, das ist schon eine sehr spektakuläre Backline, die sie da aufgebaut haben. Und wenn man dann Sammy Randrandra in die Mitte setzt, das kann schon spektakulär werden.
Hat man auf jeden Fall Durchschlagskraft. Das können wir festhalten. So Bundiaki-mäßig durch die Mitte. Das ist auf jeden Fall da. Ja, was ich interessant fand, jetzt natürlich um jetzt wahrscheinlich die prominenteste Neuverpflichtung, auf die wir uns hier im französischen Rugby freuen können, war natürlich Sia Kulisi, der Kapitän von Südafrika. Was ich mich aber gefragt habe, hat der oder kann der überhaupt so einen großen Impact auch an Racing haben, wie er es für die südafrikanische Mannschaft hat? Weil da kommt ja dann noch viel über Spielgefühl, ne? Und über irgendwie seine Art. Ich weiß nicht.
Da bin ich, also ich sage, das Sportliche kann ich jetzt nicht allzu viel sagen. Ich glaube, für mich ist er so dieser große Faktor, dass er, ich meine, wann wird er denn in Paris ankommen letzten Endes? Beziehungsweise nicht in Paris, sondern in der 92. Ja, ich meine, er ist jetzt, die Saison ist 4 Spieltage alt, jetzt ist er erstmal wieder in Südafrika den Titel feiern und dann hat er Urlaub und dann ist Weihnachten. Die Frage ist halt, diese Saison, vor der Saison hatte ich gesagt, dass ich denke, dass sein großer Auftritt in der nächsten Saison kommt und er diese Saison noch ein bisschen braucht, um reinzukommen. Was bei anderen Veteranen vielleicht gar nicht mal so der Fall ist. Also ich sag mal zum Beispiel, Sam Whitelock ist ja auch noch ein Thema. Der wird sich in Po schnell zurechtfinden, allein schon, weil sein Bruder seit einer gefühlten Ewigkeit da spielt. Das macht es dann schon einfacher. Und ich glaube, dass ein Sia Kolisi wird sicherlich sportlich seine Leistung bringen irgendwo, aber noch nicht unbedingt in diesem Jahr.
Aber du siehst ihn sozusagen dann immerhin in der Zukunft als Impact-Player auch für Racing. Weil man muss ja schon klar sagen, in der dritten Reihe ist auch nicht allzu schlecht besetzt, wenn man sich mal deren Squad anschaut, ja, zumindest. Ja,
absolut. Also ich denke schon, dass er einen Unterschied machen kann. Dafür ist er halt einfach der Spieler, der er ist. Aber er kommt sehr spät in eine Mannschaft, die aktuell in dieser Saison komplett im Wandel ist. Der ganze Verein macht gerade krasse Veränderungen durch, sowohl abseits des Platzes als auch auf dem Feld. Viele neue Spieler, ein sehr neuer Kader, ein sehr durchgemischter Kader. Und natürlich hat er da die Erfahrung, aber es ist natürlich für ihn auch schon eine riesige Umstellung zu sagen, okay, das ist jetzt das erste Mal, dass er außerhalb von der eigenen Heimat irgendwo, beziehungsweise dem eigenen Verein irgendwo spielt. Das ist dann, die Lebensumstellung darf man nicht unterschätzen. Denke ich, gerade Paris ist nicht unbedingt ein unspektakuläres Pflaster. Ich meine, selbst ein Dan Carter hat sich damit schwer getan. Das ist dann...
Ja, ich meine, wenn wir jetzt schon bei Paris sind, können wir bei Stade Français weitermachen mit Brad Weber. Neuner von den All Blacks dazugekommen. Etwas älterer auch, ja, älteres Semester, hat bestimmt einiges an Erfahrung. Und da muss ich, glaube ich, auch sagen, dass er das Team auf jeden Fall weiterbringen wird. Nimmt ja so ein bisschen die Rolle von ja. Morgan Parrard ein, der ja vom Spieler sozusagen in den Trainerstab aufgerückt ist. Und ich denke, sicherlich auch ein gutes Signing. Wird mit seiner Experience, wie man so schön sagt, denke ich, dann doch einiges für den Erfolg tun und für die Ambitionen, die Dr. Wild und Stade Français diese Saison wieder gesetzt haben. Und sie haben ja auch heute nochmal nachgelegt mit einer Verpflichtung eines rechten Props, den ich so gar nicht kannte. Ich weiß nicht, kennst du ihn besser?
Wie heißt er? Ach Gott, jetzt habe ich es. Wir hatten darüber geredet. Wie heißt er denn jetzt? Gomez Codela?
Ich weiß nur, dass er 38 ist. Ja, ich glaube.
Ich meine, sagt mir schon was, hat, glaube ich, schon eine Weile für Lyon gespielt. Gomez Codela, doch irgendwie so in der Richtung. Gut, mein Spanisch ist jetzt nicht besonders doll, muss ich sagen, aber bringt natürlich die Erfahrung mit. Ich meine, wenn wir bei Stade Français sind, können wir auch über letzten Endes deren wichtigste WM-Neuverpflichtung, wenn man so bezeichnen möchte, auch noch reden, Laurent Labitte und Karim Gesal, die ja aus dem Trainerstab der Nationalmannschaft die den Verein übernehmen, darf man ja auch nicht vergessen, dass Stade Français die ersten 3 Spiele ohne Trainer bestritten hat.
Da muss ich eingrätschen, interimsweise ja auch von Kobus trainiert worden. Ne? Aber gut, mach weiter. So viel muss gesagt, aber gut, noch mal.
Ich meine, es kann schon einen Unterschied machen. Laurent Nabi gilt als einer der besten Offensivtrainer in Frankreich. Karim Gesal ist ein sehr, sehr guter Kaderplaner. Ich glaube schon, dass das fast mit die wichtigsten Verpflichtungen sein können. Vielleicht noch ein bisschen eine Ruhe reinbringen, die Gonzalo Quesada vielleicht nicht hatte oder haben konnte. Das muss man dann vielleicht, er ist ja offensichtlich ein sehr guter Trainer, wurde ja jetzt heute zum neuen Nationaltrainer Italiens ernannt. Oder gestern, eins von beidem ist ja auch egal letzten Endes, ist Italien. Ja. Muss man sehen.
Ja, was ich mich nur sozusagen ein bisschen gefragt habe, und weil ich fand es auch ein bisschen komisch, klar, Georgi Medikidze ja jetzt verletzt, deswegen ja auch die neue Verpflichtung als Joker Medico. Was ich dann doch schon etwas komisch fand, dass man ja dann eigentlich ja auch schon einige junge Props im Kader hat. Gerade so, ich meine, Londi Dakash hat jetzt auch das Testspiel gespielt. Man hat ja auch erst einen neuen rechten Prop aus Rouen verpflichtet, und den jetzt nochmal jemanden fortzusetzen, der die ganze Saison bleibt, der 38 ist, zeigt ja eigentlich schon, dass man dann doch vielleicht etwas weniger Vertrauen in die eigene Jugend hat. Und finde ich dann schon irgendwie ein bisschen schade, weil wurde ja angekündigt, dass man doch jetzt eigentlich mal mehr auf die eigene Jugend setzen möchte.
Ja, haben ja in Kader schon um 5 Profiverträge verringert, wollen nochmal 5 Profiverträge zur kommenden Saison abbauen auch. Mal gespannt, wie es läuft, um eben der Jugend diese Chancen zu geben. Aber ja, wie du sagst, ist schon eine kuriose Entscheidung. Aber gut.
Ich meine, aktuell läuft es ja auch sportlich jetzt nicht so gut, zumindest jetzt an diesem Wochenende. Bayonne, Stade Français, 16:3. Ich habe es gesehen, Spiel um 14 ja. Uhr. Ich weiß nicht, hast du es live gesehen oder hast du denn auch live gesehen? Wie fandest du es? Ich meine, wir können schon vorwegnehmen, ein Rugby-Feuerwerk war es auch nicht.
Es war auch mit Ansage letzten Endes. Vielleicht noch mal einmal kurz den einen Schritt zurück. Du hast gesagt, sportlich ein bisschen schwierig. Einmal kurz der Vollständigkeit halber noch deine Tipps für Halbfinalisten, Absteiger und Relegationsteilnehmer. Dass wir das auch einmal offiziell haben, damit wir uns am Ende der Saison dann groß schämen können, wie falsch wir lagen.
Also ich glaube, dass Toulouse wird um den Titel mitspielen. Überraschung, Toulouse. Ich sage dieses Jahr Überraschung vielleicht Castres. Überraschungsteam. Dann habe ich noch, machen wir erstmal die Halbfinalteams. Ich sage Toulouse, Castres als Überraschung. Ich glaube noch Bordeaux. Und was ich mir auch noch gut vorstellen könnte, wäre, ich schwanke gerade zwischen Bayonne, können die nochmal so eine Saison machen? Und natürlich auch irgendwie, eigentlich muss man auch La Rochelle da irgendwie mit reinbringen, ne? Ich weiß nicht, also es wird irgendwie irgendwas in die Richtung wird's werden. Ich sag mal, La Rochelle ist wieder im Halbfinale.
Der Vollständigkeit halber, ich hatte Toulouse, Bordeaux, La Rochelle und Lyon.
Genau, und dann, was hatten wir noch? Jetzt Abstieg, ne?
Genau, Abstieg und Relegation.
Ja, also, ich sag mal so, unten mitspielen, ich glaube, unten mitspielt wird Oyonnax, Perpignan. Ich meine, Po ist jetzt Tabellenführer, deswegen tut es mir jetzt ein bisschen leid, das zu sagen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Po es wieder schwierig haben wird. Und ja, ich glaube, die drei Vereine werden es unter sich ausmachen. Oyonnax dann vielleicht doch eher diejenigen, die dann direkt absteigen. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber das wird zumindest so das, was ich von außen denken.
Ja, das habe ich genauso. Oyonnax als Absteiger und Perpignan als Relegationsteam. Ich weiß gar nicht, ich glaube gar nicht, dass der Abstiegskampf dieses Jahr spannend wird. Ich glaube, das wird eine relativ eindeutige Geschichte, wie du gesagt hast. Po ist Tabellenführer, hat jetzt schon 14 Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz, 10 Punkte Vorsprung auf Oyonnax. Ich glaube nicht, dass es da große Spannung geben wird. Ich glaube, Halbfinale ist ja tatsächlich nach oben hin deutlich spannender, weil du ja schon über Racing haben wir doch gar nicht groß geredet. Bayonne ist sicherlich auch ein Verein, wo man sagt, die können mit Glück In jedem Fall eine Top 6 schaffen. Stade Français sicherlich ein Verein. Clermont finde ich ein bisschen schwierig. Können es schaffen.
Auch.
Sehe ich dieses Jahr noch nicht, muss ich ganz offen sagen. Nächstes Jahr denke ich schon, dass es besser wird. Aber ich glaube, dieses Jahr ist noch ein bisschen zu früh. Also für mich halt hauptsächlich wegen des Verbinderproblems. Und das bleibt halt einfach bestehen. Klar ist Ora Pichetta eine klare Verstärkung, aber ja, der Mann ist 38. Genauso wie Bayonne, also deswegen sehe ich auch Bayonne irgendwo nicht ganz vorne. Du sagst, also dein Saisonglück auf einen Mann zu setzen oder auf Leute zu setzen, die schon, sagen wir mal, ihre besten Rugby-Jahre ein kleines bisschen hinter sich gelassen haben, ist riskant. Und ich sag mal, Jules Plisson ist halt irgendwo einfach ein Verbinder, wo du sagst, also wenn die mit Jules Plisson in der Start 15 Titel holen, dann bin ich mit Rugby eigentlich durch.
Also wie gesagt, das sind so ja, das kann ich so, das kann ich auch nicht, da muss ich auch ein bisschen Neutralität bewahren, was solche Aussagen betreffen. Ich habe ja auch mal gegen ihn gespielt, ja auch lange in Paris gespielt. Das überlasse ich einmal die Dinge einzuordnen. Da muss ich mich ganz professionell zurückhalten. Wobei ich glaube, dass natürlich auch er einfach seine Qualitäten hat. Ob die jetzt ausreichen, um Top 14 Finale zu gewinnen, ist vielleicht nochmal was anderes, aber ja auch nicht ohne Grund für Frankreich.
Ja, aber ich glaube, der Grund war, dass die Alternativen noch schlechter waren. Es ist natürlich, ich verstehe, was du sagst, es ist nicht ganz fair, dass er für die schlechteste Zeit, die Frankreich je hatte, naja, je weiß ich nicht, aber für eine der schlechtesten Phasen der französischen Nationalmannschaft so ein bisschen sinnbildlich steht, das ist nicht ganz fair. Er war nicht der einzige Grund dafür und nicht der einzige Faktor, und auch er kann nur mit dem arbeiten, was er vorgesetzt kriegt. Aber er ist kein Verbinder, der irgendwo in mir irgendwas auslöst, wo du sagst, also da fange ich jetzt an zu träumen. Der Mann ist ein Kreativgenie, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir letzte Saison gesehen haben, was wir Anfang der Saison gesehen haben, wenn er gespielt hat, dass die Mannschaft offensiv einfach, naja, sind von links nach rechts gegangen und von rechts nach links und dann wieder von links nach rechts, aber sind viele gegangen, aber nicht vorwärts. Und das ist so ein bisschen, ja, sie ist da für mich so ein bisschen das große Problem, wo ich sage, ja, wenn alle fit bleiben, dann ist das eine Chance. Und oder Pichetta ist tatsächlich auch ein Mann, der da so ein bisschen die Köpfe ein bisschen aufwecken kann, wenn es ein bisschen droht einzuschlafen, aber es baut halt darauf, dass ein 38-Jähriger jetzt bis zu den Six Nations jedes Wochenende spielen kann.
Ja, also stimmt. Ist jetzt vielleicht nicht das, was erstmal einem sofort als Erfolgsversprechen ins Auge springt, aber in der Top-Quartur ist schon viel passiert, und wir können es zumindest nicht ausschließen. Das würde ich mal so in den Raum stellen. Oh. Du hast ja auch gerade von dem einen Clermont-Fan erzählt, der dir immer zuschreibt, der kann zumindest noch träumen.
Er kann träumen. Und, es tut mir auch leid, ich möchte nicht immer auf Clermont rumhacken, allein schon, weil ich selber 5 Clermont-Trikots in meinem Schrank rumliegen habe. Ich möchte nicht auf diesem Verein, ich möchte ihn gar nicht Schlechtes, überhaupt nicht, und das tut mir auch leid, da immer zu meckern, aber es ist irgendwo, ich meckere viel mit Clermont, weil ich weiß, was der Verein könnte, und ich glaube, das ist immer so diese dauerhafte Frustration, die viele Clermont-Fans haben, dieses, man ist so nah dran, und am Ende des Tages ist dann, aber gut, Wir werden sehen, was passiert. Um den Bogen zurückzuspannen, nachdem ich ihn einmal ausgespannt hatte, was passieren kann, wenn der Verbinder ausfällt, haben wir dann doch bei Bayonne Stade Français gesehen. Joris Segonce, der ja am Ende des Jahres tatsächlich nach Bayonne wechselt, nach 2 Minuten mit einer üblen Verletzung ausgewechselt, wird wahrscheinlich eine ganze Weile fehlen. Und nachdem Stade Français nach eigener Aussage das ganze Spiel auf seinen Fuß ausgerichtet hatten, hinterher dann nicht mehr allzu viel bei rumgekommen. Gasse auch schwierig, 7 eigene Gassen verloren an Bayonne. Das macht es dann irgendwo schwierig zu gewinnen.
Ja, also nochmal zurückzukommen, ich habe das Spiel ja auch irgendwie live gesehen. Und ich fand das schon überraschend, weil aus der letzten Saison war man ja gewohnt, von Stade Français praktisch die beste Gasse überhaupt zu haben. Wir haben wirklich alle Bälle geholt. Und das war ja dann irgendwie dann nicht so viel am Wochenende. Und das hat mich überrascht. Es war, wie du gesagt hast, ein bisschen kreativlos. Man wusste nicht so wirklich, was der Plan ist. Und dann am Ende 16-3 in Bayonne zu verlieren, sicherlich auch keine Schande. Aber ich hätte mir auch vorstellen können, dass da mehr drin gewesen
wäre. Es wäre mehr drin gewesen. Bayonne sicherlich auch eine heimstarke Mannschaft, seit dem Wiederaufstieg zu Hause ungeschlagen. Und es ist keine Schande, dort zu verlieren, überhaupt nicht. Aber ich hätte schon erwartet, dass ein Verein wie Stade Français, die ja durchaus große Ambitionen haben, zumindest einen Defensivbonus holen.
Ja. Also kann ich verstehen. Also ich hatte ja mal selber drin gespielt und dann so die Auswärtskabine ist ja praktisch so eigentlich direkt unterm Leben der Tribüne. Und während man sich sozusagen warm macht, hört man schon die Fans, wie sie singen. Das ist schon was Krasses in Bayern. Vor allem, das ist ja auch so englisch Stadion, so ein bisschen wie Castre. Kommen wir ja nachher nochmal zu. Und ich kann es mir auch vorstellen, dass dann vielleicht auch einfach das ganze Selbstvertrauen verschwindet in dem Moment, wo dann, was weiß ich, wie viele in der Stadion passen, da die Peña Bayona anstimmen. Aber gut, vielleicht hat es daran gar nicht gelegen. Aber ich kann es mir zumindest vorstellen.
Ja, es ist natürlich, also man, es ist natürlich trotzdem auch so, dass man sagt, gut, also es ist jetzt Woche für Woche wird es mal ein größerer Umstieg mit dem Einstieg von Laurent Labie und Karim Gesal. Vielleicht ist noch so ein kleines bisschen einfach Verwirrung drin, wer jetzt genau das Sagen hat, wer genau was macht, wie macht, aber ja, wenig. Wenig auch von Montpellier, 16-19, am Ende noch in der 80. Minute.
Vanoka Katze, Ex-Privist, nochmal einen Versuch gelegt.
Racine, aber ansonsten Defensivbonus nicht so viel, genommen für Racine und natürlich den eigenen Defensivbonus gesichert. Möchte jetzt gar nicht von Enttäuschung reden, weil Montpellier, es ist natürlich schon so, dass Montpellier jedes Jahr enttäuscht und wenn sie jedes Jahr enttäuschen, muss man sich natürlich schon fragen, ob sie wirklich enttäuschen oder nicht oder ob es nicht einfach das ist, was man von ihnen erwarten kann, nämlich verdammt wenig. Ich finde es immer schwierig, aber das war schon eine Nullleistung. Von Montpellier muss man einfach so sagen. Racine, die es natürlich auch clever ausgespielt haben, aber es war schon wenig von Montpellier. Da hat viel gefehlt.
Ja, also ich muss sagen, das Spiel habe ich nicht gesehen. Ich habe nur jetzt den Score gesehen und so ein bisschen die Highlights geguckt. Und muss ja dann an der Stelle heute auch ein großes Kompliment an Racing ausstellen, dass sie es halt geschafft haben, auswärts zu punkten. Na klar, 5 Punkte wären besser gewesen, aber ich glaube, mit 4 Punkten ist man jetzt auch nicht traurig. Und klar, was du sagst, du musst gerade in der Top 14 halt die Ambition haben, eigentlich alles zu Hause zu gewinnen, egal wie groß der Gegner ist. Gerade auch jetzt, Paul Willems war ja wieder fit und man hatte eigentlich das beste Team zur Verfügung. Und dann sicherlich, das kann man zumindest unterschreiben, aus Sicht von Montpellier-Fans war das ein gebrauchter Sonntag. Ja. Das würde ich schon so unterschreiben.
Das ist, meine heutzutage, du musst deine Heimspiele, dass du die alle gewinnen musst, das ist ja sowieso gesetzt, das ist seit mittlerweile 180 Jahren gesetzt. Das ist ja sowieso gut, Montpellier ist jetzt nicht unbedingt. Es ist ein, ich finde es eines der besseren Stadien der Liga tatsächlich, sehr unterschätzt. Unglaublich steil. Schwierig, was das Drumherum angeht. Es ist sehr voll, sehr eng und dieses bescheuerte System, dass du erst mit deiner Karte an einen Stand gehen musst. Dort musst du dir eine andere Karte kaufen, mit der du im Stadion dann das Geld ausgeben kannst, die aufladen und damit kannst du dich dann 3 Stunden für ein Bier anstellen.
Ist jetzt nicht so der Publikumsmagnet, ne? Das macht jetzt die Leute nicht so heiß ins Stadion.
Nein, das ist natürlich schon so, dass Montpellier auch mal so ein kleines bisschen Montpellier ist ja nun wirklich keine Rugby-Stadt. Montpellier ist vieles, aber keine Rugby-Stadt. Was war jetzt diese krasse Statistik, dass der Trainer vom Handballverein seit 32 Jahren im Amt ist? Das ist schon spektakulär. Ich meine, der hat ja auch alles gewonnen. Ne? Also Montpellier ist eine Handballstadt. Der Fußballverein zieht auch nochmal. Und dann
Fußball.
Ist natürlich schon so, dass du sagst, gut, wenn sie dann auch noch so spielen, hätte ich auch keinen Bock mehr, ins Stadion zu fahren.
Und man dann auch noch 3 Stunden für ein Bier anstehen muss.
Also ich sag mal, also, sie sind nicht die Einzigen. Toulouse zum Beispiel ist genauso katastrophal vom Stadion, Außenleben, sagen wir es mal. Also die Matchday, die Fan Experience, wie es doch heutzutage so schön heißt, ist nicht unbedingt die beste. Aber im Stadion selbst, also selbst wenn man ganz oben sitzt, man hat eine spektakuläre Sicht, weil das Stadion so unglaublich steil ist, war tatsächlich ein kleines bisschen schwierig mit meiner Höhenangst, muss ich in Fairness sagen.
Das kann ich sogar bestätigen. Ich war nämlich mal auf den French Sevens, auch in Toulouse, und also das war also wirklich katastrophal. Wir wollten eigentlich nur was essen. Aber du stehst ja wirklich 40, 50 Minuten angefühlt. Und das auf dem 7er-Turnier, wo es wahrscheinlich auch noch leerer ist. Ne? Also das fand ich schon krass. Das fand ich wirklich krass. Für so ein,
also das ist halt auch die Sache, wenn es so ein Tropkator-Spieltag, wenn dann wirklich die 18.500 Leute da sind, du kannst ja auch keinen Meter mehr laufen, weil es wirklich, du hast keinen Platz. Du musst dich, also da kommt es dann irgendwo, ist dann sehr hilfreich, Prop zu sein, weil anders kommst du nicht mehr durch. Also das ist dann auch, ist nicht unbedingt das Schönste, das Stadion selbst, wenn man auf der Tribüne ist und alles hat, ist super. Ne? Aber erstmal dahin zu kommen, das ist schon ein Krampf.
Da muss man sich seinen Weg noch verdienen, ja, um das Spiel anzuschauen. Da muss man noch was für machen, ja. Die wahren Sportler sitzen ja noch auf der Tribüne. Wenigstens
belohnen sie einen auch, im Gegensatz zu anderen. Ja. Muss man in Fairness sagen. Sportlich ist dann ja immer noch so eine Sache, dass du sagst, gut, wenigstens gehst du glücklich nach Hause. Kannst du nicht sagen, wenn du Katalane bist? 24-39 gegen die Section Paloise. Erste Halbzeit gar nicht so schlecht. Und dann in der zweiten komplett eingebrochen. Hast du das Spiel gesehen?
Ich habe den Multiplex gesehen, aber ich glaube, 40 Punkte zu Hause sagen dann doch schon ziemlich viel aus. Ich habe dann noch den einen Versuch von Tobi Lage gesehen, der schon ziemlich beeindruckend war für einen, glaube ich, 18-Jährigen.
Der ist krass, ja.
Ich hab mal gegen den gespielt, das war sein erstes Spiel bei den Espoirs. Da hat er noch jeden Ball fallen lassen, weil er einfach mit so einer Wucht kam, dass man ihm praktisch jeden Ball irgendwie aus der Hand reißen konnte. Da hat selbst unser Verbinder das noch geschafft. Ich würde fast mein Haus hier drauf verwetten, das kriegt er jetzt nicht mehr hin. Denn was der für eine Wucht mitbringt, unglaublich. Also wirklich unglaublich. Und der ist natürlich schon groß, aber er ist für eine zweite Reihe nicht besonders groß. Aber was der trotzdem für ein Gewicht und eine Einschlagskraft mitbringt, das ist beeindruckend. Ja. Und das in den jungen Jahren. Also ich glaube, der hat jetzt auch nochmal einen Perpignan verlängert. Wie lange der da bleibt, das wird man sehen.
Also am Ende des Jahres ist der wahrscheinlich gut, hängt natürlich davon ab, wie richtig wir mit unseren Prognosen liegen. Aber nur nochmal für die Statistik. Das ist der schlechteste eigene Saisonstart, den Perpignan seit Beginn der professionellen Ära, also seit 1995, hingelegt hat. Nur Bayonne 2006, 2007 hatte einen ähnlich schlechten Saisonstart und hat noch den Klassenerhalt geschafft. Damals gab es allerdings auch noch kein Relegationsspiel, kein Access-Match, was sicherlich auch diese Saison wahrscheinlich wieder für alle Fans das rettende Ufer sein wird. Jetzt muss man relativierend sagen,
das wollte ich auch gerade sagen, relativierend kann man sagen, ich meine, letzte Saison wir auch auswärts in Perpignan gewonnen, mit Brief damals noch an der Top 14. Das hat am Ende alles nichts geholfen. Perpignan hat es trotzdem noch aufs Access-Match geschafft. Dementsprechend kann man vielleicht auch hier nochmal sagen, irgendwie Top 14 ist so eng beieinander und bis zum letzten Spieltag spannend, dass ich glaube, vielleicht schon eine Richtung erkennbar ist, Aber wirklich ein Team abschreiben, das geht also wirklich
nicht. Sie haben auch nicht unerhebliche Veränderungen mit Franck Azemar jetzt als neuem Coach. Ihr ehemaliger Coach, der jetzt dann abgetreten ist, wird der neue Backs-Coach der Nationalmannschaft. Der ist jetzt schon weg. Perry Freshwater, ihr langjähriger erst Prop und dann Gedrängetrainer, steht im Moment noch so ein bisschen im Raum. Er wird zu Montpellier wechseln, was natürlich auch zum Lokalrivalen immer ein bisschen schwierig ist. Die große Frage ist aktuell noch am Saisonende oder in den nächsten Wochen. Steht noch nicht so ganz fest. Aber vielleicht nochmal von meiner Perspektive, weshalb ich Perpignan trotzdem auf dem Relegationsplatz sehe und nicht auf dem Abstiegsplatz, ist, dass sie mit Geronimo de la Fuente unter anderem und Marvin Ory nochmal zwei nicht unerhebliche Verstärkungen nochmal für ihren Kader zurückkriegen. Ich glaube, dort ist noch viel Potenzial für Verbesserungen, während ich glaube, dass Oyonnax, die ja nicht wirklich Spieler bei der WM hatten, wenn man jetzt mal Pedro Bettencourt außen vor lässt, relativ vollständig schon waren und nicht so viel mehr gerissen haben. Von daher für mich so diese Entscheidung, das so rumzumachen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, sicherlich. Ich meine, man muss ja noch sagen, jetzt Perpignan will auch noch zwei Italiener bekommen, Pietro Ciccarelli und ich glaube
Alan. Tommaso Alan hat schon hat gespielt, Italien. Schon, der hat aber auf der 15 gespielt. Ja.
Hat schon gespielt, okay. Ja, also da sind auf jeden Fall jetzt einige in Kader neu integriert worden, die sicherlich einiges nochmal an Erfahrung und Klasse mitbringen werden. Und ich sehe es ähnlich, jetzt neue Coach, neue Spieler, Marvin Ory auch nochmal die Feierlichkeit mit der südafrikanischen Nationalmannschaft abgesagt, um jetzt noch schneller beim Team zu sein. Und das zeigt zumindest, dass die Leute oder die Spieler da Bock haben auf das Projekt und der Klassenerhalt wahrscheinlich das Ziel ist für die Saison. Und ich sehe es ähnlich wie du. Ich denke, am Ende wird es dann wahrscheinlich dann doch reichen, um auf den 12., 11., 13. Platz zu kommen. Und Perpignan wird weiterhin.
Ich hatte immer so ein bisschen die Fanfrage, ob du sagst, naja, willst du wirklich jedes Jahr verlieren oder doch wieder in die zweite Liga, was natürlich irgendwie scheiße ist, aber zumindest gewinnst du mal. Immer so ein bisschen schwierig. Aber das ist dann sicherlich Ansichtssache.
Wollen wir weitermachen? Nächstes Spiel?
Lyon, Clermont. Habe ich als nächstes in meiner Liste. Auch ein Spiel jetzt von zwei Halbzeiten. Lyon oder Clermont die erste Halbzeit gewonnen, Lyon die zweite. Am Ende sehr starke Einzelleistungen, unter anderem von David Niniashvili und Paddy Jackson. Ja. Der Kunstrasen sicherlich, ja, so ein bisschen das leidige Thema, aber hat natürlich dafür gesorgt, dass ein Spiel, was andererseits sonst ein bisschen schwierig hätte sein können, zumindest für Lyon-Fans nochmal ein positives Erlebnis nach dem Wochenende, was sie hatten. Ein bisschen schwierig, das große Fußballspiel gegen Olympique Marseille, was ja eins der wichtigsten Fußballspiele im französischen Kalender ist, abgesagt, nachdem Marseille-Fans den Mannschaftsbus und den Fanbus von Lyon attackiert hatten, der Trainer unter anderem mit blutverströmtem Gesicht abtransportiert. Aber zumindest hier ein positives Erlebnis gesammelt.
Ja, ich muss irgendwie auch sagen, dass ich es ein bisschen schade fand, jetzt für unseren Clermont-Fan, weil es hat ja doch eigentlich ganz gut angefangen, ne? Für Clermont muss man sagen. Haben gut ins Spiel gefunden. Ich habe auch nur die erste Halbzeit live gesehen. Und als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich mich gefragt, was ist denn passiert? Also wenn man sich jetzt hier 41-22 anguckt, das ist ja dann doch schon ein hohes Ergebnis. Und ich weiß, kannst du mich da aufklären? Was ist geschehen? Also hätte ich irgendwie so nicht erwartet nach den ersten Minuten, die ich zumindest gesehen habe.
Es ist in der zweiten Halbzeit, also ich glaube, das, was Lyon in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser gemacht hat, war einfach diese physische Stabilität irgendwo. In der ersten Halbzeit hatte man ja schon das Gefühl, dass sie fast alle Kollisionen so ein bisschen verlieren. Und das war in der zweiten Halbzeit besser und sie haben in der zweiten Halbzeit ihre Fehler deutlich besser ausgebügelt. Also es war natürlich schon so, wenn du die ein oder andere Situation anguckst, wo die zu Versuchen geführt haben, eigentlich waren es eigene Fehler. Irgendwie ein Pass, der auf dem Boden gelandet ist. Aber da haben sie... Und das hat dann am Ende doch irgendwie zu einem Versuch geführt. Was nicht ganz selbstverständlich ist, aber es hat irgendwie funktioniert. Und ja, es scheint einfach... ich meine, sie sind ja kein schlechtes Team. Also es ist natürlich schon so, dass du sagst, also sie haben es verdient, in Anführungszeichen verdient gewonnen. Jedes Spiel ist verdient gewonnen, aber oder jeder Sieg ist verdient geholt. Aber Clermont in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen zu zaghaft, habe ich das Gefühl. Vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt. Aber wenn du dann siehst, dass die Pässe auf dem Boden landen von Lyon und sie dann am Ende dann doch irgendwie einen Versuch aus diesen Bällen holen, das darf eigentlich schon nicht unbedingt passieren. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was Christophe Rios für ein Straftraining geplant hat, aber ich bin mir sicher, da wird er einige spaßige Überraschungen bereithalten.
Ja, ich habe nur die Pressekonferenz dann noch gesehen und ja, ich weiß nicht, also in der Kabine hätte ich glaube ich nicht gehört, muss man schon so sagen, aber ja, gehört halt zum Sport dazu. Gerade wenn du sagst, dass es dann auch noch vielleicht so dumme in Anführungszeichen Fehler waren. Na gut, wer weiß, was jetzt gut ist.
Dumme Fehler, Entschuldigung.
Dumme Fehler. Kommen wir zum nächsten Spiel nämlich an.
Kann man Oyonnax nicht zwangsläufig vorwerfen. Toulon sind einfach, oder ich sag mal, das erwartete Ergebnis, 41-7. Ich glaube, da braucht man nicht groß drüber reden. Vielleicht überraschend das Einzige, wie voll es in Toulon tatsächlich war für so ein Spiel. Das hatte man jetzt auch eine Weile nicht mehr, dass so ein Spiel dann tatsächlich mit, dass da 15.000, 16.000 Leute im Stadion sind für so ein Spiel. Das vielleicht auf der positiven Seite, dass da vielleicht so ein bisschen Begeisterung in die Fanseele zurückgekehrt ist.
Bei 41 Punkten ja auch irgendwie verständlich, ne?
La Rochelle-Castres, vielleicht so ein bisschen die Überraschung des Wochenendes, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall, oder? Also ich glaube, 24 zu 27 für Castres. Castres gewinnt auswärts in La Rochelle und sie bekommen auch noch 3 gelbe Karten, gewinnen das Spiel dann trotzdem. Ich glaube, das hätte so vorm Spiel
dann
keiner
gesagt. In der ersten Halbzeit ja zwischenzeitlich sogar in zweifacher Unterzahl, diese 8 Minuten, in der 24. 26. haben sie, glaube ich, irgendwas in der Richtung die gelben Karten gekriegt.
Ja.
Schon spektakulär. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz anmerken, wie komisch die neue Tribüne aussieht in La Rochelle. Bis was ist ja nicht wirklich eine neue Tribüne, sondern die alte Haupttribüne, die ausgebaut wurde. Sieht irgendwie merkwürdig aus, weil sie so viel, also sie ist jetzt halt ein ganzes Stück höher als die anderen. Aber oben halt nur mit so einem kleinen Anbau. Also jetzt nicht irgendwie groß ausgebaut, sondern es sind halt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Plätze mehr es sind. 700 Plätze mehr oder so, 800 Plätze mehr. Sieht ein kleines bisschen komisch aus. Aber komisch auch, also nicht komisch. Pierre Poplin, letzte Saison ja noch, oder die letzten beiden Saisons ja in La Rochelle gewesen. Nicht allzu viel gespielt. Nach sehr erfolgreicher Zeit in Vannes jetzt die Erhöhung unter anderem gekickt, die den Sieg gebracht hat.
Da hatte zumindest einer einen schönen Abend, der ein bisschen History mit La Rochelle hat, ne? Also ja, ich glaube, es ist immer ein gutes Gefühl, wenn man eine gute Performance macht bei einem Verein, wo es vielleicht nicht ganz gut gelaufen ist. Kennt ihr jetzt nicht persönlich, aber ich würde schon fast behaupten, der hat eine gute Heimreise gehabt.
Pierre Poplin für mich auch so wirklich war für mich so eine typische Castres-Verpflichtung, so vielleicht die castrigste Verpflichtung neben Loris Antonello. Waren für mich so zwei der wahrscheinlich wichtigsten Neuverpflichtungen am Anfang des Jahres, weil ich gesagt habe, das sind Spieler, die unterschätzt sind, Spieler, die wirklich viel Potenzial haben, aber es nicht dazu gekommen sind, das auszuleben irgendwo. Und Pierre Poplin Ja, der hat ja in Wann war er ja einer der besten Verbinder der zweiten Liga. Hatte dann natürlich irgendwo erst mit Ihaia West und dann Antoine Astoy natürlich irgendwo namhafte Konkurrenz auf seiner Position. Aber ja, dass er die Klasse hat, das hatte man ja relativ früh festgestellt. Und da freue ich mich natürlich schon, dass er die vielleicht dann jetzt die Anerkennung kriegt, die er verdient hat und dann wirklich in der ersten Liga angekommen ist.
So eine kleine Cinderella-Story ja hinlegt. Und es ist immer schön zu sehen. Und das sieht man vielleicht auch Spielernamen manchmal ja an. Gerade so, das ist ja auch so ein bisschen vielleicht die Handschrift von Jeremy ja Davidson, dass er gern solche Spieler holt. Bei uns im Brief auch schon Florian Dufour, der in Bordeaux gespielt hat, da hat es nicht ganz geklappt. Dann kam er zu uns, war ja bei mir ähnlich mit Stade Français, hat es jetzt nicht so prächtig funktioniert, dann nach Brief. Und eine richtige Castre-Verpflichtung, wie du schon gesagt hast, aber sicherlich auch eine, die Handschrift von Jeremy Davidson trägt, würde ich fast mal
sagen. Ich glaube, das kann gut funktionieren. Man muss vielleicht zu La Rochelle auch nochmal auch hier relativierend sagen, dass letzte Saison der Saisonstart nicht so viel besser war. Auch letzte Saison haben sie kellerig angefangen. Wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Daher möchte ich da jetzt auch irgendwie noch nicht die Alarmglocken läuten. Darüber können wir in einem Monat nochmal reden. Aber ist natürlich schon, sollte nicht passieren. Gerade gegen Castres, die ja nicht unbedingt aufwärtsstarkes Team sind.
Ja, auf jeden Fall. Das ist also sicherlich nicht eingeplant gewesen, aber wie du schon richtig sagst, jetzt mit den Verstärkungen, die sie bekommen, allein schon Danty, Antonio, also da kommen jetzt die einen oder anderen wieder heim. Skelton müsste da wahrscheinlich auch schon im Flieger sitzen, zurück nach Frankreich, wenn er nicht schon angekommen ist. Und ich glaube, das La Rochelle, was wir bisher gesehen haben, ist nicht das, wie es den Rest der Saison sein wird. Dementsprechend, ich denke, kann man da noch ganz gelassen sein.
Ganz gelassen waren sicherlich Toulouse-Fans nicht unbedingt am Sonntagabend. 70 Minuten lang nicht unbedingt das bessere Team. 2 Minuten mit 2 netten Versuchen, unter anderem von Ange Capuozzo, die Führung gebracht haben. Am Ende Drop Goal zum 29-22, ein bisschen überraschend. Eher der Versuch, oder eher Bordeaux den Defensivbonus genommen, als der Versuch, den eigenen Offensivbonus zu holen. Habe ich als etwas kuriose Entscheidung empfunden. Wie ist das aus Spielerperspektive, dass du sagst, haben die das einfach auf dem Feld wahrscheinlich irgendwie gedacht, ist jetzt noch nicht so doll gelaufen, dass wir das jetzt probieren?
Vielleicht sagst du dir auch einfach, komm, jetzt gehen wir mal in die Kabine hier, das war jetzt nicht der Glanztag und nehmen wir mit, was wir haben. Vielleicht hatten die es auch gar nicht auf dem Schirm, wobei ich das vor allen Dingen jetzt in Toulouse niemandem unterstellen würde. Es ist vielleicht einfach dass man sich sagt, komm, Bordeaux mit Konkurrent für die Top 6, lass den noch einen Punkt wegnehmen. Das ist zumindest sicher. Und ob wir jetzt hier noch einen Versuch legen, der steht auf jeden Fall, der steht zumindest in den Sternen geschrieben. Dementsprechend kann gerade nach der ersten Hälfte kann ich das schon verstehen, dass dann Toulouse sagt, komm, nennen wir es einen Abend und ab in die Kabine.
Es ist natürlich bei beiden Teams noch der große Faktor, dass einige Schlüsselspieler fehlen. Romain Tamac natürlich noch verletzt, Antoine Dupont sowohl verletzt als auch im Urlaub. Der ein oder andere hat schon wieder gespielt. Piato Movaca hat schon wieder gespielt. Ange Capuozzo offensichtlich auch. Bei Bordeaux fehlt natürlich neben Damien Penaud als wichtigsten Neuzugang fehlen natürlich auch noch Lucu und Jalibert. Die Achse, von der sie bis jetzt sehr, sehr abhängig waren. Vielleicht so ein bisschen für mich so ein Takeaway, dass das nicht mehr zwangsläufig der Fall zu sein scheint.
Mit wem haben sie gespielt? Mit Garcia auf der
10? Ich glaube schon, aber das lässt sich ja schnell rausfinden. Ja. Ich meine, ich muss einmal die Werbung wegklicken. Aber es ist natürlich Ja, wie gesagt, es ist natürlich schon sehr überraschend, dieses Ergebnis, dass sie. Sag, letztes Jahr war es ja wirklich schon immer so, dass sie ohne Jalibert, ohne Lücu, und das hat man relativ schnell gemerkt, offensiv nicht allzu viel gerissen haben. Und.
Na, ich meine, jetzt zumindest fast Toulouse an den Rand einer Niederlage gebracht. Wobei man natürlich auch sagen muss, Toulouse mit einer unglaublichen Tiefe im Kader. Also das ist wirklich, wirklich unglaublich. Auf jeder Position vier, fünf, sechs Spieler wirklich mit Top-14-Niveau, wenn nicht internationalem Niveau. Und dass die dann solche Spiele auch gewinnen, zeigt einfach nur, ja, welche Klasse Toulouse hat. Klar, man spielt auch zu Hause. Das heißt, das ist dann auch so ein Sieg, der dann auch eigentlich erwartet wird. Aber klar, du spielst nicht mit deinem besten Team, spielst vielleicht, ja, das hört sich sicherlich ein bisschen abgehoben an, wenn ich jetzt von einer B-Mannschaft spreche, weil es ist keine B-Mannschaft, es ist eine absolute A-Mannschaft und die könnte genauso gut ja, würden genauso gut bei anderen Vereinen auch Start spielen, aber bei diesem Star-Kader, den Toulouse hat, ist es dann vielleicht dann doch eine B-Mannschaft und dass sie dann trotzdem gegen Bordeaux gewinnen, das ist schon extrem aussagekräftig und unterstreicht einfach nur, dass sie aktuell das Team in der Top 14 sind, was es zu schlagen gilt, wenn man Ambitionen hat, diese
Derby
Liga zu
dürfen wir
gewinnen.
natürlich auch nicht vergessen, das ist Derby de la Garonne. Tatsächlich auf der 10 Matteo Garcia und auf der 9 mit Paul Abadie.
Ach, Paula Badia. Ja, wie konnte ich das vergessen? Die habe ich auch zusammen gespielt letztes Jahr noch. Letzte
Großes
Saison.
Debüt natürlich, was ich auch
Ja.
vergessen habe, für Tevita Tatafu, japanischer Nationalspieler, der allerdings nicht bei der WM dabei war. Ist natürlich spannend, auch mal wieder, na gut, er ist eigentlich Tonganer, aber mal wieder einen japanischen Nationalspieler in der Top 14 zu haben. Ist auch sehr, oder kommerziell sehr, sehr wichtig. Aber vielleicht ansonsten sehr schöner Versuch von Theon Zamak, der nächste in der Reihe. Macht es natürlich ein bisschen einfacher, muss man sich keine neuen Namen merken. Aber ja, es ist. Also ich bin ein bisschen beeindruckt, ein bisschen sprachlos, weil eigentlich hatte Toulouse kein Recht, dieses Spiel noch zu gewinnen. Eigentlich, jetzt kann man natürlich darüber reden, dass man sagt, gut, also wie kam es dazu, dass Nancy Quang, der das ganze Spiel über sehr souverän war, jetzt am Ende des Spiels dann doch irgendwie diese beiden hohen Bälle nicht gefangen hat. Aber gut, hat er nicht, bringt jetzt nicht irgendwie da reinzuschauen, aber
Ja, vor allen Dingen, was geht in dem Kopf von einem Spieler vor, wenn man in Toulouse auswärts spielt? Ja, ich kann mir das schlecht vorstellen, vor allem, wenn man dann diese Verantwortung hat, hohe Bälle zu fangen, ist ja als zweite Reihe jetzt, ja, zumindest, klar, man fängt irgendwie ab und zu mal eine Gasse und einen Ankick, aber hat er ja jetzt wahrscheinlich nicht den gleichen Druck, ne? Also, aber klar, unnötiger Fehler, den es zu vermeiden gilt, vor allen Dingen gegen Toulouse. Der dann vielleicht am Ende das Spiel kostet, man weiß es nicht, da kommt sicherlich einiges zusammen, aber stimmt schon, was du sagst, ne?
Naja, tatsächlich für die Top 14 war es das von diesem Wochenende. Ihr.
Haben wir jetzt aber, denke ich, auch ganz ausführlich besprochen,
Ja.
würde ich meinen, oder? Also, wenn einem was gefehlt hat, kann er uns gerne Feedback geben,
Entweder auf
aber
Instagram
ja.
natürlich einfach eine Nachricht schreiben oder oder per E-Mail über info@bleublancrugby als ein Wort.de. Das als ein Wort nicht mit reinschreiben, aber ich denke, das ist klar. Ansonsten haben wir ja jetzt dieses Wochenende einige sehr spannende Spiele in der Top 14. Ich weiß, sie sind schon die Fandays in der Pro D2. Das Derby-Wochenende.
Ja, also Derby-Wochenende bahnt sich an. Das Lokal, ja, ich glaube, die sind sogar. Ich glaube, wir haben jetzt mehrere Lokal-Derbys in der Pro D2, wobei ich es nicht genau weiß. Fan-Days sind es, glaube ich, noch
Okay.
nicht. Zumindest, wenn es die sind, dann sind sie an mir vorbeigegangen. Lokal-Derby gibt es aber trotzdem. Ja,
Das kann
auf
man
das
sich
kann man sich
freuen, in
freuen.
jedem Fall das nächste Woche wieder bei uns. Ansonsten vielleicht noch organisatorisch von meiner Seite nur einmal noch mal kurz der Einwand, dass ich ja schon seit einer ganzen Weile meine Website angekündigt habe und die Texte angekündigt habe und sie sind fertig. Es ist nur so, dass mein Laptop eine Katastrophe ist und ich zum aktuellen Zeitpunkt
Das kann ich bestätigen. Das kann
ich, habe einen neuen bestellt. Er kommt hoffentlich die Tage an. Aber aktuell ist es schon so, dass ich sage, also er braucht eine Stunde, um hochzufahren. Und bis es soweit ist, habe ich jede Lust verloren, an dieser Website zu arbeiten. Aber es wird kommen, sobald der neue Laptop da ist. Die Texte sind fertig, es wird hochgeladen. Der Plan ist, ich habe noch nicht den idealen Tag gefunden, aber ich werde gucken, dass ich für jeden Spieltag irgendwo eine kleine Vorschau schreibe mit irgendwie drei Themen, die wichtig werden können. Dann habe ich den richtigen Tag gefunden, war natürlich irgendwie Donnerstag wäre schon ideal, aber das schaffe ich noch diese Woche, das schaffe ich auch nächste Woche, aber danach mit Arbeit und Training hinterher wird es ein bisschen schwierig. Freitag ist dann fast schon zu spät, aber ich glaube nicht, dass ich es viel früher schaffe, aber das ist dann, das werden wir dann sehen. Das nur von meiner Seite. Ich hoffe, bis aller spätestens Ende nächster Woche ist alles fertig. Ich teile es alles in die Instagram-Story, wenn es soweit ist. Ich sage es auch im Podcast nochmal. Ist ja nur ein Zusatzangebot, das seit 2 Monaten im Raum steht und nicht fertig wird, aber es wird. Es wird.
Es wird. Ja, dann würde ich fast sagen, dann schließe ich den Podcast am heutigen Tag. Oder
nein, das war alles, war ein sehr langer Ausflug von meiner Seite. Aber
es war wie immer eine Freude. Ja, es war ja eine Freude wie jede Woche und dann freue ich mich auf nächste Woche mit Stade Français Cars, Clermont-Bayonne oder Perpignan-Toulon. Bis dahin wünsche ich euch einen guten Wochenverlauf. Woche ist ja schon gestartet und viel Spaß beim Rugby schauen mit der Pro de Deux, mit der Top 14. Bleibt uns voll gesonnen. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.